Granada, 10. Dezember 1850. Die vorstehenden Zeilen begann ich, wie du siehst, am 1. Dezember in Gibraltar und beendige sie eben in Granada, da es mir überhaupt nicht möglich war, früher Zeit zum Schreiben zu finden, wie ich denn überhaupt der Geschäfte wegen schneller Reise und daher tätiger sein musste, als ich früher dachte. Um aber den Faden meiner Reisehistorie nicht abzubrechen, schweige ich einstweilen von Granada, der Alhambra und so weiter, die ich heute Morgen besuchte, und führe dich wieder zurück an die See. Ich ging also von Gibraltar abends am 1. Dezember mit einem Dampfboot nach Malaga, eine Reise, die sehr leicht gemacht ist, da man sich bei gutem Wetter nur in das Bett der Kajüte zu legen hat, um wohlbehalten am andern Morgen im Hafen von Malaga zu erwachen. Die eigentliche Reise ist daher nichts. Die Unannehmlichkeiten, die bei solchen Touren vorfallen können, sind folgende. Das Dampfboot nach Malaga geht nämlich nicht in Gibraltar, sondern in Algeciras ab, dem letzten spanischen Ort, der an der anderen Seite der Bucht gerade Gibraltar gegenüber liegt. Wir ließen uns daher in Booten von Gibraltar übersetzen und alle Passagiere stiegen an Bord des Dampfbootes und nur ich war genötigt, noch ans Land und in die Stadt Algeciras zu gehen, um meinen Platz auf dem Schiffe zu bezahlen, da ich dies in Gibraltar vergessen hatte. Denke dir nun, dass ich für diese kleine Tour von dem Ort, wo der Steamer vor Anker lag, bis ans Land eine Strecke von nicht weiter als 10 Minuten ist, mehr zahlen sollte als zum Beispiel für die Reise von Detmold nach der heiligen Stadt Köln. Die infamen Bootführer, als sie mich einmal in ihrem Boot hatten und als wir mitten auf dem Wasser waren, legten nämlich plötzlich die Hände in den Schoß und erklärten, dass sie ruhig liegen bleiben würden, wenn ich ihnen nicht bezahle, was sie forderten. Alles Schelten und Drohen half nichts. Die Kerle zündeten ihre Zigaretten an, legten die Ruder beiseite und wickelten sich in ihre Mäntel. Meine Lage war sehr unangenehm, denn meine Bagage war schon an Bord und fuhr ohne mich ab, wenn ich nicht bald kam. Außerdem hatte ich erst in 8 Tagen wieder eine andere Gelegenheit nach Malaga. Kurz, ich musste zuletzt in den sauren Apfel beißen und war schon im Begriff, meine Börse zu öffnen, als mich die Geschichte doch plötzlich so sehr ärgerte, als es mir am besten schien, lieber auf den Vorschlag der Leute einzugehen, um sie auf diese Weise zu überlisten. Ich erklärte daher den Schuften, dass ich den freilich nicht bezahlen und lieber die ganze Nacht auf dem Wasser zubringen wolle, als auf ihre Forderungen eingehen, zündete ebenfalls meine Zigarre an, wickelte mich ebenfalls in den Mantel und legte mich ebenfalls auf den Boden des Kahns. Die Pause, welche nun folgte, war wirklich sehr schön. Meine Seeräuber, anfangs sehr ungläubig, schienen nämlich doch endlich zu glauben, dass es mir ernst mit meiner Ruhe sei, und als ich eine Viertelstunde unbeweglich dagelegen hatte, als mein Dampfboot in der Ferne immer tüchtiger zu dampfen anfing, und als ich wirklich beinahe die Geduld verloren hatte, griffen sie endlich langsam zu den Rudern und setzten mich schließlich mit der freundlichen Bemerkung ans Land, dass sie auch mit 2 Piastern, also 2 Talern und 20 Silbergroschen, zufrieden sein würden. So wie ich indes den Fuß am Ufer hatte, änderte sich die Geschichte. Ohne auch nur einen Pfennig zu bezahlen, schritt ich jetzt sofort auf dem ersten Marineoffizier los, den ich am Ufer fand und der an seinem goldenen Bande leicht zu erkennen war, und zeigte ihm die Prellerei der Leute an, die nun nicht nur ohne alle Vergütung für ihr lumpiges Betragen davonzogen, sondern wahrscheinlich auch noch am folgenden Tage in anderer Weise gemaßregelt wurden. So endigte mein kleines Abenteuer von Algeciras, was ich dir nur deshalb mitteile, weil du mich neulich fragtest, ob denn an diesem schönen Spanien nicht der geringste Fehler zu finden sei und so weiter. Diese und ähnliche Prellereien, welche man nicht immer so glücklich schlichtet, bilden das Unangenehme der Reisen in Spanien. Außerdem plagen einen die Douane-Offizianten in jeder neuen Stadt, die man besucht, und die immer alle Koffer umwühlen, wenn man sie nicht sofort besticht. Moskitos sind neben den Zollbediensten die unangenehmsten Tiere und leider stechen die, ohne sich je bestechen zu lassen. Von Gibraltar und Algeciras gelangte ich also endlich glücklich nach Malaga. Die Stadt liegt unmittelbar am Mittelmeer, so dass die letzten Häuser von den Wellen fast berührt werden. Das Klima ist hier wunderschön und wird der Aufenthalt in Malaga von allen kranken Leuten jedem Verweilen in einer italienischen Stadt vorgezogen. Hier sah ich zum ersten Male Zuckerrohr und Baumwollpflanzungen und besuchte auch einen Garten, in dem Cochenille gezogen wird, die bekannte, vorzüglich rote schöne Farbe, welche bei der Fabrikation vieler Artikel ein wahres Bedürfnis geworden ist. Mit dieser Cochenille verhält es sich folgendermaßen. In langen Reihen pflanzt man eine gewisse Sorte Kaktus, wie wir sie auch wohl in unseren Treibhäusern finden. An die Blätter dieser Pflanze setzten sich kleine Käfer von weißer Farbe, die sich ziemlich rasch vermehren, bis sie in der jetzigen Jahreszeit ihre größte Anzahl und ihren größten Umfang erlangt haben, der indes nicht bedeutender ist als der einer jungen Erbse. Ist diese Periode eingetreten, so schneidet man die Blätter des Kaktus ab, bürstet die Käfer von den Blättern in einen Korb, wirft sie in heißes Wasser, tötet sie auf diese Weise, mahlt sie oder zerstößt sie mit einem Mörser, mischt den Staub der Käfer mit anderen chemischen Bestandteilen und die rote Farbe ist fertig. Glücklicherweise kam ich gerade zu Zeiten, um dieser sonderbaren Käferernte zuzusehen und fand, dass der ganze Käfer, wenn man ihn zerdrückt, aus einem roten Safte besteht. Für Malaga sind diese Cochenille-Käfer, die mit dem Zuckerrohr und der Baumwolle aus anderen Ländern hierher verpflanzt wurden, von großer Wichtigkeit, da der Preis der Cochenille sehr hoch ist und die Kultur der Kakteen hier in der Gegend so gewöhnlich ist wie die des Unkrautes bei uns. Außer den genannten Sachen produziert Malaga in der Umgebung nur den bekannten Malaga-Wein und wunderschöne Rosinen, von denen der größte Teil nach Amerika und England geht. Von Kunstschätzen und dergleichen besitzt die Stadt gar nichts, wenn man nicht eine maurische Ruine dazu rechnen will, die auf einem Hügel über der Stadt hängt und von der man eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt, die See und die von Palmen, Aloes und Kakteen bewachsene Umgebung hat. In neuerer Zeit haben die Spanier auch Fabriken hier angelegt und die dampfenden, schlanken Schornsteine, die zu Bradford oder Manchester herrlich passen, nehmen sich seltsam genug unter dem klaren andalusischen Himmel aus. Mich interessierten diese Anlagen namentlich deswegen, weil es mir gelang, Verbindungen mit ihnen anzuknüpfen, die für meine Freunde in England von Nutzen sind.